heutige Thema ist ja Weihnachten unter Verfolgung. Vielleicht hast du ja vergessen, dass Weihnachtszeit ist, aber spätestens als du reinkamst, hast du die Krippe gesehen und wurdest daran erinnert, ups, es ist ja heute der erste Advent, ne? Die erste Kerze brennt auch schon. Und ich möchte uns heute Morgen in dieses Thema mit hineinnehmen, Christenverfolgung, Weihnachten unter Verfolgung. Und lieber Yannick, vielleicht kannst du mir mal meine allererste Folie dann gleich zeigen. Lieben, wir müssen das in unserem deutschen, in unserem europäischen Kontext ein bisschen verstehen und realisieren, dass wir als Christen weltweit einer Minderheit angehören. Und das Nächste ist, was wir verstehen müssen, ist, dass wir als europäische und westliche Christen auch eine Minderheit sind. Und diese Minderheit ist, dass wir in Freiheit Gott anbeten und ihn loben und preisen dürfen. 70% der Christen weltweit hat dieses Privileg nicht, sich in Freiheit zu treffen, selbst in diesen Zeiten Gottesdienste zu haben, Gott gemeinsam anzubeten. Man spricht ungefähr, dass mehr als 200 Millionen Christen unter Verfolgung leiden. Nun, was ist eine Definition von Verfolgung? Ich versuche das mal euch weiterzugeben. Ich muss mich hier anmachen. Oder drückst du mal eins weiter? Jetzt ist es zwar an, aber ich möchte versuchen, euch eine kleine Definition geben. Kannst du auf die nächste Folie? Genau. Und wenn wir um Christenverfolgung sprechen, hier bei uns in der Gemeinde heute Morgen, dann möchte ich, dass wir verstehen, wir sprechen nicht von etwas Politischem, ja? Also es geht hier nicht um politische Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, die ist auch wichtig und dafür sollte man sich einsetzen, aber wir sind hier in der Kirche und hier sprechen wir vom Wort Gottes heraus, das ist uns wichtig, ne? Und zwar, um was geht es bei Christenverfolgung? Christenverfolgung ist eigentlich die negativen Reaktionen von Regierungen, Ideologien, Religionen, Gesellschaften und Familien auf die Gegenwart von Jesus Christus. Wichtig nochmal, Verfolgung geht es in allererster Linie um Jesus. Er ist derjenige, der verfolgt wird. Lebend in einem Glaubenden durch ein positives Zeugnis der glaubenden Einzelperson oder Gemeinde, Kirche mit dem Zweck, den Zeugen zum Schweigen zu bringen. Von der Bibel her sehen wir das ja sofort. Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Die Apostel kommen in Apostelgeschichte 4 vom Apostelkonzil zurück und ihnen wird, oder vom Hohen Rat kommen sie zurück und ihnen wird gesagt, ihr könnt alles machen, aber tut das eine nicht, von Jesus erzählen. Und was sagen sie dann? Sie beten und sagen, nein, das werden wir nicht, wir können nicht anders als von Jesus erzählen. Christenverfolgung hat das Ziel, den Zeugen zum Schweigen zu bringen. Darum geht es, erzähle nicht von Jesus. Und da müssen wir uns in Europa schon fragen, ob das ganz ohne Druck und ohne irgendwas nicht schon dem, der das möchte, dass Christen ruhig sind, einfach geschafft hat. Ne? Zweitens, lasst uns ein paar Stufen der Verfolgung anschauen und dann möchte ich euch ein Video zeigen. Die erste Stufe ist Desinformation, häufig durch Familienangehörige und Medien. Eine Sache, die wir immer begegnet, ist vor allem mit Christen aus dem Mittleren Osten, die sagen, sobald du dich bekehrst, wirst du Amerikaner und du bist Teil der CIA. Jeder evangelikale Christ ist Mitglied der CIA und sofort bist du ein Spion. Ne? Und das wird dann herumgesprochen, herumgemacht. Oder Frauen, die zum Glauben kommen an Jesus, sind plötzlich Prostituierte, weil guck mal, wie sich die Frauen im Westen kleiden und die sind alle christlich. Ne? Einfach Desinformation, die gestreut wird, um einfach den Gläubigen einfach an die Seite zu schieben, am Rande der Gesellschaft. Und die zweite Stufe, die wir dann haben, ist wirkliche Diskriminierung von Christen. Du kannst es dir nicht vorstellen, dass irgendwas passiert mit dir, du hast einen Autounfall oder irgendwas und du kommst ans Krankenhaus hin und die Ärzte fragen dich, bist du Christ? Und dann sagst du vielleicht, weil es dir gerade schlecht geht, auch noch nein, dann sagen sie, dann zeigen sie mir einen Ausweis, ob da Muslim drin steht. Und du holst einen Ausweis raus und da steht nicht Muslim drin und du bist dann verbluten und sie sagen, nee, du wirst hier nicht behandelt, geh. Und du stirbst. Warum? Weil du Christ bist. Diskriminierung. Zweite Klasse, deine Kinder dürfen nicht zur Schule gehen, deine Kinder haben keine Rentenversicherung, keine Sozialversicherung, keine Krankenkasse, kein gar nichts. Als Christ einfach nicht Teil der Gesellschaft. Und der letzte Punkt ist, ja meistens auch der, wo unser Herz dann berührt wird, ist, wenn einfach Gewalt angetan wird. Wenn gefoltert wird, wenn geschlagen wird, wenn dann auch am Ende umgebracht wird, dann ist so das, wo es uns einfach auch berührt und tut. Aber wir lieben, die Realität ist, dass 70% unserer Geschwister und der Kirche weltweit in diesen Stufen 2 und 3 einfach lebt. Das ist ihr täglich Brot. Das ist einfach das morgens aufstehen und nicht wissen, wie ins Bett gehen. Das ist das morgens in die Gebetsstunde gehen und wissen, dieser Gang zum Gebet, er kann dir dein Leben kosten. Aber trotzdem in sich was haben, es trotzdem zu tun. Und das ist das, wo wir heute Morgen ein bisschen Ihnen auf die Spur kommen wollen. Ich möchte euch einen Film zeigen. Und ich weiß, der Film ist ein bisschen lang, als man sowas zeigt in einem Gottesdienst. Aber als ich den, ich habe die Geschichte schon gehört, aber ich habe das vor 2 oder 3 Wochen auf Englisch gesehen und ich saß mit meiner Frau auf der Couch und es hat uns zutiefst berührt, was dieser Mann Dimitri durchgemacht hat in Russland im Gefängnis. Er spricht Englisch, aber es gibt einen deutschen Synchronsprecher. Der Filmausschnitt ist, jetzt habe ich den Film vergessen, in Englisch ist es The Insanity of God. Ich kann euch nachher nochmal sagen, von welchem Film der ist. Kannst du dir einfach kaufen bei Open Doors, kannst du anschauen. Gibt es auch im Internet bei Bibel TV zur Verfügung. Gut, können wir den Film Dimitri abspielen?
Nach einer 5-Stunden-Fahrt erreichten wir dieses kleine Haus. Ein alter Mann empfing uns an der Tür. Er sah für mich aus, als sei er 100 Jahre alt. Ich fand später im Interview heraus, dass er 63 war. Er sagte, komm herein, Nick, setz dich in den Stuhl da. Das ist der Ort, wo ich die Bibel lehrte, als man mich verhaftete und für 17 Jahre ins Gefängnis schickte. Ich war 2 Jahrzehnte in Afrika. Da setze ich mich nicht einfach auf solch einen Stuhl. Ich will woanders sitzen. Aber er besteht darauf und fängt an zu erzählen, dass er Ingenieur war, seine Frau Lehrerin und wie seine Kinder in der öffentlichen Schule waren und wie er in der Fabrik der Regierung gearbeitet hat. Während einer Zeit wurden reihenweise Pastoren enttarnt und Gemeinden geschlossen. Und so sagte dieser Bruder, voller Angst und zitternd, zu seiner Frau, werde bitte nicht ärgerlich, hab Geduld mit mir, aber unsere Jungs wachsen ohne geistliche Ausbildung auf. Ich bin kein Pastor, das hier ist keine Gemeinde, aber was denkst du, wenn ich die Jungs 1 bis 2 Mal pro Woche zusammenhole und ihnen aus der Bibel vorlese? Seine Frau hatte schon seit Jahren dafür gebetet, dass er seine Rolle als geistlicher Leiter wahrnehme. Es ist wie das afrikanische Sprichwort. Der Mann ist das Haupt und die Frau ist der Hals. Sie kann das Haupt hinwenden, wohin sie will. Und so fing er an, seinen Kindern die Bibel vorzulesen, aber es war furchtbar. Aber nach einiger Zeit hatten sie die Geschichten auswendig gelernt und erzählten sie sich einander, spielten sie und so weiter. Die Nachbarn sahen das und gingen zu diesem Mann Gottes und baten ihn, können wir auch zum Bibelstudium kommen? Er sagte, Moment, ich bin kein Pastor, ich habe keine Ausbildung, das hier ist keine Kirche. Wir singen hier nur, beten und reden über die Bibel. Und sie, das ist alles, was wir wollen. Als die kleine Hausgemeinde auf 75 Leute angewachsen war, konnte es der KGB nicht mehr dulden. Und so kamen sie zum nächsten Gottesdienst und nahmen den Mann Gottes fest. Genau an dem Platz, wo ich gerade sitze. Sie brachten ihn tausende Kilometer weit in den Norden, in ein Gefängnis mit 1500 Schwerverbrechern. Er ist dort der einzige Christ. Als ich ihm zuhöre, rutscht es mir raus. Wie hast du das ausgehalten? Wie hast du das überlebt? Was hast du gemacht? Und er erzählte, die ganzen 17 Jahre lang jeden Morgen bei Sonnenaufgang stand ich neben meinem Bett stramm, hob meine Hände im Lobpreis, blickte in den Osten und sang mein Lied zu Jesus.
Не бойся, мой милый, иди впереди, и голос во сне, он меня приглашает.
Man kann sich vorstellen, was die anderen Gefangenen machten, als dieser Mann Gottes das tat. Sie warfen mit altem Essen, mit Kot. Und unser Bruder steht da mit erhobenen Händen und singt sein Lied. Und er sagt zu mir, Nick, immer wenn ich einen Fetzen Papier finden konnte und Kohle, ein Stück von einem Stift, rannte ich in meine Zelle und schrieb jeden Bibelvers und jede biblische Geschichte auf, an die ich mich erinnerte. Ich nahm dieses Schriftopfer und klebte es so hoch es ging an einen dieser Betonpfeiler. Aber wenn die Wachen das sahen und den Inhalt lasen, zerrissen sie den Zettel und schlugen mich für diese Bibelverse.
For writing out those Bible verses.
Das war an vielen Stellen der früheren Sowjetunion üblich. Und der Tag kam, an dem sie ihn brechen wollten. Sie brachten eine Kriminelle, die seiner Frau von Größe und Statur ähnlich sah, zogen ihr die Kleider seiner Frau an und zerrten sie, das Gesicht abgewandt, an seiner Zelle vorbei in die Folterkammer. Er musste 3 Tage und 3 Nächte zuhören, wie sie sie missbrauchten, folterten und töteten. Sie trugen ihren Körper in einer Decke nach draußen und sagten ihm,
this is his wife, and they look at him and say,
du bist der Nächste. Und er sagte zu Gott, was ich zu Gott in Somalia sagte, das ist zu viel. Er setzte sich auf das Bett, gab auf, rief die Wachen und sagte ihnen, ihr habt gewonnen. Alles, was sie von ihm wollten, war, dass er ein Dokument unterzeichnete, das besagte, dass er kein Jünger Jesu sei und dass er vom Westen bezahlt worden sei, die Regierung der UdSSR zu stürzen. Wenn er unterschreibt, ist er frei. Geht und schreibt euer Dokument, ich unterschreibe alles, was ihr wollt. In purer Verzweiflung sitzt er da auf dem Bett. Am nächsten Morgen kommen die Wärter mit seinem Geständnis. Sein Rücken ist gerade und aufrecht, ein Feuer in seinen Augen und er sagt, ich unterschreibe nichts. Was ist mit dir passiert? Er sagt, der Heilige Geist Gottes erlaubte mir, die Stimmen meiner Frau, meiner Kinder und meines Bruders zu hören, wie sie für mich beteten. Ich weiß, dass meine Frau nicht nur körperlich okay ist, sondern auch geistlich. Sie ist immer noch mit dem Herrn unterwegs. Er blickt sie an und sagte, verschwindet aus meiner Zelle. Nick. 2 Wochen später fand ich auf dem Hof eine ganze Seite Papier und daneben einen Stift und ich wusste, Das hat der Heilige Geist für mich dorthin gelegt. Ich rannte zurück in meine Zelle und schrieb jeden Bibelvers, jedes geistliche Lied, jede biblische Geschichte auf, so klein es ging. Ich nahm den Zettel und streckte mich so weit es ging nach oben, um an diesem nassen Pfeiler Gott das größte Schriftopfer zu geben, das ich geben konnte. Es dauerte nicht lang, bis die Wärter es sahen. Sie sahen, was ich getan hatte, lasen beide Seiten und rissen das Blatt in Stücke. Sie schlugen unseren Bruder gnadenlos. Schau aus dem Fenster. Siehst du diese Pfähle da? In 10 Minuten werden wir dich dort festbinden. In 15 Minuten wirst du tot sein. Sie griffen ihn an seinem Hemd und zogen ihn aus seiner Zelle. Als sie an die Tür des Gefängnistores kamen, ich kann mir das immer noch vorstellen, standen 1.500 Kriminelle neben ihren Betten stramm und 3.000 Hände reckten sich zum Lobpreis Gottes zum Himmel. Den Blick nach Osten. Und sie sangen dieses Lied zu Gott, dass sie diesen Mann Gottes all diese Jahre hatten singen hören. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Chor geklungen haben muss? Die Wärter lassen unseren Bruder los, wie von purem Grauen erfasst, und sie schauen ihn an. Wer bist du? Und er sagt, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus Christus heißt. Ich habe einen Doktortitel, aber was kann ich diesem Mann über das Reich Gottes beibringen?
О Боже, Боже, дай мне силы, я душу положу за них.
Der Film ist ungemütlich, die Szenen sind ungemütlich, aber ihr Lieben, die Realität ist, dass es der Großteil unseren Geschwistern einfach so geht. Und heute ist dieser Tag, wo wir einfach mit ihnen und für sie beten wollen. Ich habe noch einen Bibelvers uns vorbereitet aus Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Vielleicht kannst du den in deiner Bibel aufschlagen. Wir werden ihn auch sicherlich gleich hier wieder sehen. Und dort steht, und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Die erste Frage, die uns hier kommt, ist, wer ist sie? Vers 17 gibt uns da die Antwort, die einfach sagt, das sind die, die Nachkommenschaft, welche Gottes Gebote gehalten haben und die, die das Zeugnis von Jesus weitergegeben haben. Die Christen, das sind die, die überwunden. Und haben ist ja das Wunderbare in diesem Moment, es ist Vergangenheit. Das heißt, dieser Bibelvers schaut von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit und sagt, sie haben, es ist geschehen. Und ihn ist ja jetzt die Frage, wen haben sie überwunden? Und Vers 9 sagt uns das. Letztendlich ist es der große Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan heißt, den diese dort überwunden haben. Und überwunden bedeutet hier einfach, dass man einen Kampf gehabt hat, eine große Anstrengung und man hat es überwunden und man hat gewonnen. Und am Ende ist das Wegen und auf dieses Wegen wollen wir unseren Fokus legen. Der erste Punkt ist, wegen sie überwunden haben oder warum auch unser lieber Bruder Dimitri da das im Krankenhaus ausgehalten hat. Diese 3 Punkte sind es, das Blut des Lammes, Worte oder Zeugnis und ihr Leben nicht geliebt. Der erste Punkt, das Blut des Lammes. Johannes 1, 29 sagt Johannes der Täufer, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und ihr Lieben, das ist schon geschehen. Jesus hat schon die Sünde dieser Welt weggenommen. Und hier müssen wir sagen, in dem Überwinden ist der Mensch passiv, weil Jesus Christus ist hier das Schlachtopfer gewesen. Er ist derjenige, der durch sein Opfer den Weg wieder frei gemacht hat zu Gott, dass der Mensch wieder zu Gott kommen kann, obwohl er ihm ungehorsam war, obwohl er in, was wir nennen, Sünde gelebt hat. Das heißt, Jesu, das Opferlamm, ist derjenige, der hier im Moment Erlösung geschenkt hat. Er hat Befreiung geschenkt. Er hat ein neues Leben geschenkt. Und zum Schluss auch die Stellvertretung, dass Jesus an unserer Stelle bezahlt hat. Das Lamm Gottes hat für dich und für mich bezahlt, sodass wir wieder zurückkommen können zu Gott, dass wir die Beziehung mit unserem Erlöser haben, dass wir die Beziehung haben mit dem, der uns geschaffen hat. Das ist das, was das Lamm Gottes für uns getan hat. Und interessant, wenn ich mit verfolgten Christen im Gespräch bin, realisiere ich immer das, vergesse das Kreuz nicht, vergesse das Kreuz nicht. Erinnere dich an das, was Jesus für dich getan hat. Und der zweite Punkt ist so interessant, wegen ihres Zeugnisses, Zeugnis geben. Und bei uns im Westen ist es ja so, dass wenn du dich bekehrst, du kommst zu Jesus, gibst dein Leben ihm und dann haben wir eine ganze Latte von Dingen, die wir dir beibringen, ne? Wie man betet, wie man Bibel liest, wie man nett ist, wie man freundlich ist und so weiter und so fort. Wir haben eine ganze Latte. Aber oftmals ist es so, dass in den Ländern dort, wo Verfolgung geschieht, eine andere Sache zuerst drankommt. Nämlich erzähle deine Geschichte, erzähle dein Zeugnis. Erzähle, das wird sofort beigebracht. Du, dir ist Jesus begegnet, das Nächste, was du tust, ist, erzähle von deiner Begegnung jemand anderem. Die sagen, Bibel lesen, beten, das kann man immer lernen. Aber Zeugnis geben ist die Art und Weise, wie wir überwinden. Für uns schwierig, ne? Im Iran zum Beispiel ist es gefährlich, Zeugnis zu geben. Du von Jesus erzählst, war das wahrscheinlich, wenn du Pech hast, dein letztes Mal, dass du deinen Mund in Freiheit geöffnet hast. Aber es kann da klar auch fantastisch passieren. Zum Beispiel ein Iraner sitzt in seinem Zimmer und geht abends ins Bett und schläft. Und in dieser Nacht hat er einen Traum und Jesus begegnet ihm. Und in dem Traum sagt zu dem Iraner, Jesus, folge mir nach. Und der Iraner wächst morgens auf und ist schweißgebadet und weiß nicht, was er damit anfangen soll. Er weiß einfach nicht, wer Jesus ist, was das soll und was das ist. Und in seiner Not geht er in Teheran, eine Millionenstadt, geht er aus seinem Haus heraus und setzt sich in das nächste Taxi, das einfach so vor ihm steht. Wenn du am Flughafen bist, hast du die Latte von Taxis und du nimmst halt gerade das, das da zufällig steht. Und er setzt sich rein, holt sein Handy raus und ruft seinen besten Freund an und sagt, du, ich habe einen ganz komischen Traum gehabt, Isa. Also Jesus ist mir heute Nacht begegnet und er hat zu mir gesagt, folge mir nach. Aber ich weiß gar nicht, wer dieser Jesus ist und ich weiß auch gar nicht, was nachfolgen bedeutet. Kannst du mir irgendwie helfen? Und der Freund am Telefon sagt zu ihm, ich weiß doch auch nicht, du hast doch den komischen Traum gehabt. Na, lass mich damit in Ruhe. Und in diesem Moment macht der Taxifahrer etwas, was vielleicht sein letztes Mal in Freiheit war. Er dreht sich um und sagt zu ihm, ich kann dir helfen. Mir ist Jesus auch begegnet. Ich weiß, wo du die Antworten bekommst. Und dieser Taxifahrer fährt diesen jungen Iraner dort zur Untergrundgemeinde. Fantastisch, Gott, das richtige Taxi, im richtigen Moment, zur richtigen Uhrzeit vor das richtige Haus gestellt. Aber der Taxifahrer riskiert sein Leben, indem er umdreht. Das könnte alles gestellt sein. Das könnte auch eine Falle sein, ne? Aber sie sagen, wir überwinden. Und das Nächste ist, sie können auch nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Mein Freund, der für eine kurze Zeit, aber ziemlich harte Zeit im Gefängnis war, er sagte, umso mehr sie mich geschlagen haben, umso mehr habe ich ihnen gesagt, dass Jesus sie liebt. Und umso mehr mir es wehgetan hat, umso mehr habe ich ihnen in die Augen geschaut und gesagt, Jesus liebt dich und ich vergebe dir. Jesus liebt dich, ich vergebe dir. Und ich habe mich immer gefragt, wieso können die das, ne? Und eine Hilfe, die mir einfach gekommen ist, und das ist Matthäus 12, 36, und es ist auch nur so eine Behilfshilfe, was im Herzen ist, das kommt aus dem Mund heraus. Ne? Und ich habe so für mich gedacht, für diese Menschen und für unsere Geschwister muss Jesus wirklich der größte Schatz ihres Lebens sein. Weil dort, wo dein Schatz ist, ist dein Herz, und da, wo dein Herz ist, davon wirst du auch reden. Ne? Und ich habe das wieder neu für mich entdeckt und sagt: Oh Herr Jesus, lass mein Herz einfach der Ort sein, wo mein Schatz ist, nämlich Jesus. Und da, wo Jesus mein Schatz ist, hilf mir, dass der nicht nur im Herzen bleibt, sondern dass das auch über meine Zunge irgendwie herausschafft. Ne? Wie auch immer du das machst. Aber da ist die Frage an uns heute Morgen auch: Wie tief ist unsere Gottesbeziehung? Ne? Wie tief ist unser Halt und unser Hingehen zu ihm, dass wir 17 Jahre lang aufstehen können, jeden Morgen, und du genau nicht wissend, was dir geflogen kommt, dorthin stehen und dieses Lied der Anbetung zu singen? Oder ist es auch wieder neue Zeit, dass wir uns für den Moment in unser Zimmer sperren und sagen: Herr, ich gehe hier nicht raus, bis du mich berührt hast. Herr, ich gehe nicht raus, bis du neu deine Gnade und dein Geist in mich gelegt hast. Und der dritte Punkt ist: Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Johannes 11, 26 schreibt: Jesus sprach zu ihr, zu der Frau: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ein wunderbarer Bibelvers, den man so schnell einfach überliest und wo man schön den abnickt und sagt: Ja, Auferstehung, das ist richtig und das ist gut. Aber die Frage ist halt, ihr Lieben, glauben wir wirklich an die Auferstehung? Ist das so wirklich in uns drin, dass wir hier auf der Durchreise sind? Das ist nicht unsere finale Station hier. Das ist nicht unser finaler Ort, wo wir sein werden, sondern wir sind hier auf der Durchreise. Und weil es die Auferstehung gibt, haben wir Hoffnung. In den anderen Religionen dieser Welt gibt es diese Auferstehung nicht. Es gibt nicht diese Hoffnung, die wir haben. Du musst vorstellen, ein islamischer Selbstmordattentäter, der liebt sein Leben auch nicht. Und der macht sich fertig, macht seinen Gürtel rum und macht seine Rituale, seine Waschungen und was er macht. Und er geht dorthin, um sich in die Luft zu sprengen. Aber in dem Moment, als er auf den Knopf drückt, weiß er nicht, ob Allah ihm gnädig sein wird oder nicht. Er weiß nicht mal mehr, wo er hinkommt. Er macht das einfach heraus aus einem wirklichen Nichts heraus, weil er nicht weiß, was kommt. Und ihr Lieben, welche Hoffnung haben wir, weil wir doch wissen, Jesus ist auferstanden. Dieses Leben ist hier nicht zu Ende, sondern seine Auferstehung, sie lebt in uns durch ihn. Du musst dir vorstellen, die Muslime, sie machen alles, was man macht und was man tut, und Gott antwortet ihnen nicht. Es gibt eine muslimische Sekte im Iran, die laufen auf Gläsern, die laufen auf Holz, die schlagen sich. Und ein Freund von mir war in der, und da vor 3 Jahren war, fragte er den alten Mann, der dort 70 Jahre lang war, und er fragte ihn: In all dem Schlagen, in all dem Glas, in all dem, wo du dich verbrennst, hat Allah dir jemals geantwortet? Und er sagt: Nein, Gott spricht nicht mit Menschen, wenn überhaupt nur mit einem auserwählten Propheten. Und du stehst da und fragst dich: Welche wunderbare Gottesbeziehungen haben wir denn? Durch das Lamm, das den Weg freigemacht hat, dass wir zu Gott kommen können, dass Gott antwortet, dass er spricht. Danke, Jesus. Ich möchte euch ein weiteres Video gleich zeigen. Das geht nur 2 Minuten, weil es für mich diesen Punkt zusammenfasst und ich ihn euch nicht selber sagen will. Dieses Video kommt von einem iranischen Leiter der Untergrundkirche. Und du musst dir vorstellen, der Iran ist ja momentan eigentlich der Feind, in Anführungszeichen der Feind der westlichen Welt, und wird auch manchmal ein bisschen der Christenheit hingestellt. Ne? Sie sind in Clinch mit USA, sie sind in Clinch mit Israel und so weiter und so fort. Aber neben diesen ganzen Dingen hat der Iran riesige wirtschaftliche Schwierigkeiten. Covid hat das Ganze nicht verbessert, sondern eigentlich noch verschlechtert. Dort im Iran ist das Christentum verboten. Und du musst dir vorstellen, es gibt eine Religionspolizei, die kontrolliert, dass du die Regeln des Islams einhältst. Das heißt, wenn Fastenzeit ist, gucken die, ob du auch fastest. Wenn Gebetszeit ist, gucken die auch, ob du betest. Da ist eine Anwesenheitsliste, wo die offizielle Religionspolizei kontrolliert, ob du gebetet hast oder nicht. Das ist das Land, in dem diese Menschen leben. Und interessanterweise, trotz den vielen Christen, die auch dort im Gefängnis sind, und das Gefängnis, was wir bei Dimitri gesehen haben, ist ein Fünf-Sterne-Hotel im Vergleich zu dem, wie die Geschwister im Iran im Gefängnis sitzen. Ne? Aber trotz all diesem Ganzen ist im Iran ein Wunder, das gerade geschieht. Weil die schnellst wachsende Kirche unserer Zeit ist im Iran. Die schnellst wachsende Kirche unserer Zeit ist im Iran. Was meine ich mit schnellst wachsende? Ist das, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, zum Glauben an ihn kommen. Nicht Menschen mit religiösem Hintergrund, christlich-religiösem Hintergrund, sondern Menschen, die Jesus nicht kennen, zum Glauben kommen. Ist der Iran momentan und seit Jahren schon das schnell wachsendste oder die schnell wachsendste Kirche. Und ihr Lieben, sie ist nicht organisiert wie wir. Bibelschule, Ausbildung, Doktor, Professor und so weiter. Sie haben keine Regionalleiter, sie haben gar nichts. Alles, was sie haben, sind Gläubige, die Jesus nachfolgen. Und zwei, drei Leiter. Und ich möchte euch diesen Film zeigen. Weil hier spricht ein iranischer Leiter und er spricht mir das von der Seele, was auch ein bisschen in unsere heutige Situation mit Covid und so weiter einfach wunderbar reinpasst. Kannst du den zweiten Film zeigen?
Actually, persecution keeps you clean in the sense that when you're in a persecuted state, you're constantly leaning into God. You're constantly running to Him as your refuge. It's through this pressure, hardship, and suffering that people are coming to Jesus. I'd rather them suffer and be under pressure and be under an authoritative dictatorship and millions come to Jesus and maybe even the whole country can come to Jesus than freedom, openness, and democracy and half those people come to Jesus. In Revelation, the only church that was not critiqued by Jesus was the first church. And the first church is the only church that was truly under suffering and persecution the whole time. I'd rather see millions of people come to Jesus than have freedom. I'd rather see millions of people come to Jesus than democracy. We're playing for eternity here. This is not something temporal like, okay, they're free to not wear a headscarf, they're free to choose their elected officials. If freedom was such a great thing for the kingdom, then why is America and Europe in the state it is now?
What's happening in Iran right now is they're experiencing God as being all-sufficient in His ability to deliver people, not necessarily out of their circumstances, but in their soul, find deliverance and life that goes far beyond having a nice life here on this earth, but a hope for something that lasts for eternity. And to me, that's the difference. The church in the West is living for how can we make this life the best possible life? And the church in Iran is saying, forget this life, I'm living for the next one.
Wie gehen wir gerade in unserer Zeit mit solchen Aussagen um? Wir leben für das nächste Leben. Und ich habe ihn das sagen lassen, weil er darin lebt, weil er das jeden Tag macht. Es sind schwierige Aussagen zu sagen, es ist wichtiger zum Glauben zu kommen, als Freiheit zu haben. Ja, es ist auch wichtig, für Freiheit einzustellen, aber die Frage ist, ihr Lieben, wo ist die Priorität in unserem Leben? Sind wir immer wieder bereit, unser Leben hinzugeben? Immer wieder bereit zu sagen, ja, Herr Jesus, es geht um die Ewigkeit. Es ist kein Spiel hier, das wir spielen, sondern es geht darum, dass Menschen für die Ewigkeit bei dir sind. Aber was bedeutet das jetzt für mich hier in Deutschland? Wie kriege ich diese Anforderung, die eigentlich, wenn wir ehrlich sind, viel zu hoch ist, wie kriege ich das jetzt runter für mich hier in Bühl? Wie kann ich denn leben und mein Leben nicht lieben bis zum Tod? Und ich denke, der erste Punkt ist, dass wir die Auferstehung Christi als einen zentralen Punkt unseres Herzens machen. Ohne Auferstehung gibt es kein neues Leben. Ohne Auferstehung sind wir echt nicht viel besser als die anderen. Und ihr Lieben, die Auferstehung ist auch der Weg raus aus diesem Leben. Die Auferstehung bedeutet, es kommt der Tag, wo Jesus unsere letzte Träne wegwischt. Auferstehung bedeutet, es kommt dieser Moment, wo das Leid, wo die Verfolgung, wo der Schmerz, wo alles das, was uns hier bedrückt, dass er eines Tages weg ist und nicht mehr da ist. Auferstehung bedeutet, es gibt Hoffnung. Und das ist ja das, wo wir täglich in unser Leben einbauen können. Jesus ist auferstanden. Und der zweite Punkt ist, Maranatha, Jesus kommt wieder. Und ich erinnere mich als kleines Kind, da war so, dass Jesus wiederkommt, war irgendwie präsent. Man hat Lieder dazu gesungen, man hatte jenes und dieses. Und als kleine Kinder haben Mama immer wieder gesagt, vielleicht kommt Jesus morgen wieder. Und als dann Hauskreis war und die gesungen haben und es dann still wurden, haben mein Bruder und ich dann manchmal auch zur Tür so reingelinst, um zu gucken, ob sie noch da sind oder ob sie Jesus nicht schon abgeholt hat, ne? Aber irgendwie ist da etwas gewesen, Mensch, Jesus kann wiederkommen. Aber wenn man älter wird, wenn man schlauer wird und sich entwickelt, realisiert man, dass Jesus, ich komme bald, doch schon echt länger ist, wie man so als Kind sich das vorstellt. Ne? Aber auf der anderen Seite, lass uns neu eine Sehnsucht entwickeln, zu rufen und zu sagen, Jesus, komm bald. Weil dort, wo die Sehnsucht nach Jesu Wiederkommen größer wird, wird gleichzeitig auch die Sehnsucht größer danach, die Botschaft zu verkünden. Warum? Weil wir plötzlich merken, da kommt wie so ein Alarmsignal in uns, ihr lieben Jesus, kommt bald wieder. Und es kann echt bald sein. Ne? Und gleichzeitig bedeutet das, wow, es gibt noch so viele Menschen um uns herum, die die Botschaft noch nicht gehört haben, die noch nicht die Chance gehabt haben. Meine Geschwister im Iran, und viele andere, die ich kenne, sagen wir immer, die sagen so, vielleicht öffnet sich die Gefängnistür für mich nie wieder. Spielt keine Rolle, weil die Himmelstür schon geöffnet für mich ist. Jesus kommt und holt mich ab, so oder so. Und ihr Lieben, das sind doch die Dinge, wo es darauf ankommt. Ne? Und auch jetzt in unserer Situation, wo wir als Gemeinde am Trauern sind und am Leiden sind, können wir uns an diesen Dingen festhalten. Jesus Christus ist auferstanden und Jesus Christus wird wiederkommen. Zusammenfassend möchte ich euch sagen, das Blut des Lammes, ihr Lieben, das ist passiv. Das hat Christus schon getan. Da können wir, und preis dem Herrn, müssen wir nichts dazu tun. Ne? Jesus hat das alles gemacht. Er hat uns erlöst, er hat uns befreit. Und das Einzige, was wir machen dürfen, ist sagen, Herr Jesus, ich nehme dein Werk an für mich. Aber die beiden anderen Dinge des Überwindens sind aktiv. Ne? Aktiv ist, Zeugnis zu ergeben. Aktiv ist, den Schatz eures Herzens aus eurem Mund herauskommen zu lassen. Ne? Und aktiv ist auch, immer wieder neu, sich darauf auszurichten, hey, wir sind hier auf der Durchreise. Mein Leben will ich nutzen, damit die Botschaft von Jesus verkündet wird. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten mit unserer Zeit, aber ich möchte uns trotzdem kurz bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir einfach jeder für sich einfach wir uns eine Minute, anderthalb Zeit nehmen, um für unsere Geschwister dort in den Ländern zu beten. Ich hatte jetzt den Iran genannt, aber man kann viele nennen. Du kannst Syrien, Irak, du kannst den Sudan und du kannst noch vieles andere einfach an Länder nennen, die das, was wir heute gehört haben, einfach auch die ganze Zeit durchmachen. Und ihr Lieben, lasst uns jetzt einfach in dieser Minute jeder für sich, für die Geschwister beten. Auch wenn du am Livestream bist, nimm dir kurz die Zeit und bete für unsere Geschwister, dass sie Schutz und Bewahrung haben. Besonders muss man beten wirklich für Frauen und Kinder, die oftmals nicht wissen, wo ihre Väter und wo ihre Ehemänner sind oder auch seit 12, 13 Jahren auch im Gefängnis. Ne? Lasst uns beten, dass sie nicht aufgeben. Dass diese Momente kommen, wie Dimitri das erfahren hat, dass er ruft und betet und Gott ihm eigentlich dort Mut zuspricht, indem er seine Familie hört, die für ihn betet. Lass uns beten, dass die Gefängnisse mit Gottes Gegenwart erfüllt werden. Und lass uns auch beten, dass Verfolger Nachfolger von Jesu Christi werden. Vater, ich danke dir, dass du bei denjenigen bist, Herr, die leiden für dich, die verfolgt werden. Vater, ich möchte heute ganz besonders einfach beten, dass eine besondere Gnade und Liebe zu ihnen von Bühl aus kommt. Herr, ich bitte dich, dass da, wo sie jetzt gerade beten, sie jetzt gerade rufen, dass du antwortest und dass sie vielleicht auch unsere Stimmen hören können, Herr. Dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Dass sie wissen, dass wir mit ihnen, einfach mit ihnen leiden, an sie denken. Herr, aber auch, dass sie wissen, dass wir gemeinsam einen Auftrag haben, das Evangelium in diese Welt zu verbringen, zu verkünden. Und Herr Jesus, so wie Paulus sagt, er leidet, weil er die Botschaft verkündet. Herr, so wollen auch wir ein Teil dieser Leiden sein, indem wir deine Botschaft verkünden. Dafür danke ich dir. Amen.